würde euch gerne mit der unsterblichen Begrüßung aus J.R.R. Tolkien's The Lord of the Rings Fellowship of the Ring Volume 1 für SNES willkommen heißen und sagen Hallo! Denn es ist dringend an der Zeit, den Status quo der Herr-der-Ringe-Spiele unter die Lupe zu nehmen. Ringe der Macht Staffel 2 steht in den Startlöchern, aber gleichzeitig scheint die Lizenz für Spiele bei großen Publishern in etwa so beliebt wie der letzte übrig gebliebene Zwetschgentaler beim Bäcker, wenn man so um 16 Uhr in der leergefegten Auslage vorbeischaut. Gollum wurde leider zu dem Katastrophenrelease 2023 und auch zum internationalen Gespött. Return to Moria war zwar ganz gut, aber blieb auch ein ziemliches Nischenprodukt ohne großes Budget. Und Tales of the Shire hat als Cozy Game im Auenland zwar eine grandiose Idee, trifft aber auch nicht unbedingt den Nerv der Massen. Dann gibt es da noch das Herr der Ringe MMO von Amazon, aber nicht das gecancelte, sondern ihr wisst schon, ein anderes. Wir fragen uns in diesem ganzen Chaos also heute, wo stehen Herr-der-Ringe-Spiele nach einer langen Erfolgsära 2024? Wo lassen sie gerade Potenziale liegen und wie muss es jetzt weitergehen? Warum zieht die Star-Wars-Lizenz meilenweit vorbei und ist das überhaupt etwas Gutes? Diese Folge wird euch heute präsentiert von TikTok und meine Gäste werden euch präsentiert von mir. Ich heiße willkommen unsere absoluten Herr-der-Ringe-Meister und nein, ich werde das Folgende nicht weiter elaborieren, aber zunächst mal den Samwise der Gruppe Fabiano, hallo.
Hallo, es freut mich, euch alle begleiten zu dürfen und meine Fahne zu schwingen.
Sehr schön. Außerdem herzlich willkommen an unseren persönlichen Legolas Sören. Schön, dass du da bist.
Ich bin Legolas, cool. Hallo, schönen guten Tag.
Und auch ein herzliches Willkommen an den Gamester-eigenen Gimli Tillmann.
Ich war wirklich gespannt, wer ich jetzt bin, aber ich bin einverstanden.
Die beste Hallo. Wahl.
Ja. Sehr schön.
Die objektiv beste Wahl.
Sehr schön. Ihr wart alle unvorbereitet, ihr seid alle zufrieden und direkt der Rolle gewachsen. Ich bin sehr happy. Ich bin sehr froh, dass wir in dieser Runde zusammensitzen. Man muss dazu sagen, aufmerksame, langjährige Podcast-Hörerinnen und Hörer erinnern sich vielleicht, dass wir vor 2 Jahren ungefähr schon mal eine Folge zum Thema Herr der Ringe-Spiele gemacht haben. Das war aber noch, bevor wir das Ganze auch in Videoform auf YouTube hochgeladen haben. Und das war mit euch beiden, Fabiano und Sören und Micha. Da habt ihr damals schon über den Status quo der Herr-der-Ringe-Spiele gesprochen und das war sogar noch vor Gollum. Was sind eure Erinnerungen an euer Fazit von damals?
Also es ist sehr verblasst, weil 2 Jahre sind eine lange Zeit, gerade in meinem Kopf. Da habe ich ja schon Probleme, mich daran zu erinnern, was ich gestern zu Mittag gekocht habe. Aber ich glaube, es ist viel passiert. Wir haben irgendwie über Spiele insgesamt gesprochen, über die Serie. Ich glaube, wir haben noch nicht diese ganze Embracer-Sache aufgegriffen, die dann in den nächsten Monaten passiert ist mit der Übernahme und dem großen Hin und Her und den Auf und Ab. Das war, glaube ich, damals noch nicht so präsent. Deswegen ist ja jetzt genug Gesprächsstoff wahrscheinlich wieder da, um Herr der Ringe ausführlich zu besprechen.
Ja, die ganze Lizenzsituation, da können wir auf jeden Fall gleich noch drauf eingehen, weil die ist nicht einfacher geworden, zumindest nicht einfacher zu verstehen für den Otto-Normalverbraucher. Aber trotzdem interessant, weil wir haben es schon angerissen, dass gerade die Lizenz eigentlich irgendwie frei verbreitet wird, auch bei Publishern und Entwicklern, die gar nicht so viel Budget haben. Aber andere große Publisher haben aktuell gar nicht so viel Interesse daran. Naja, kommen wir noch zu, weil erstmal kurzer Blick in die Vergangenheit, um nochmal so ein bisschen zu erklären, was ich meine mit Erfolgsära. Es gab ja doch einige wirklich große Herr der Ringe Blockbuster in der Vergangenheit, in den letzten Jahren. Ich weiß es zwar von euch und ich schmunzel schon, bevor ich die Frage stelle, aber trotzdem könnt ihr ja gerne mal erzählen, was so eure primären Herr der Ringe Blockbuster, so wirklich große Sachen waren. Sören, bei dir schmunzel ich am meisten, wenn ich es frage, weil es ist offensichtlich, aber Sören, was sind denn so deine Herr der Ringe Spiele Blockbuster, mit denen du viel Zeit verbracht hast?
Ja, es ist ja bekannt, dass es halt Gollum ist, ne?
Moment.
Von Herr der Ringe Online fange ich jetzt diesmal nicht an, wieder eine Dreiviertelstunde zu erzählen. Da komme ich nachher noch drauf.
Das ist ja der
Hauptanteil. Ja, hallo. Ich habe ein bisschen zurück überlegt, was habe ich denn so gespielt? Und mir ist eine Sache aufgefallen in Vorbereitung auf den Podcast. Ich habe, obwohl man es jetzt bei mir nicht vermuten mag, bei weitem nicht alle gespielt. Spiele zu Herr der Ringe, die es so angibt. Und vor allem auch es ist gar nicht mal so viele. Ich behaupte jetzt mal ganz stolz, so die besten gespielt. Und so, selbst so die mittelmäßigen oder die nur guten habe ich, glaube ich, schon oftmals irgendwie liegen lassen, aber jetzt ohne bestimmte Gründe. Was ich auf jeden Fall gesehen habe in der Liste, und da ist direkt mein Herz aufgegangen, ist die Spielumsetzung für den Game Boy Advance damals. Das war, die Spiele waren mehr oder weniger ziemlich 99% wie Diablo, also so Hack and Slay. Du läufst rum und metzelst einfach alles nieder. Ich habe damals immer Aragorn gespielt. Und dieses Spiel ist mir, glaube ich, so noch am ehesten so richtig ans Herz gewachsen, abseits von der Herr der Ringe Online. Ja, deswegen breche ich dafür meine Lanze.
Da guck mal, hast du tatsächlich was gesagt, womit ich nicht gerechnet habe. Ich habe noch nie bei dir das Wort Herr der Ringe gedroppt und nicht danach lange mit dir über Herr der Ringe Online gesprochen. Ja. Fabiano, wie ist es bei dir? Du bist ja vor allem auch riesiger Fan der Filme, aber du hast auch, ich muss bei dir auch schmunzeln, ich weiß es halt bei euch allen, du hast auch einige Spiele wirklich rauf und runter gespielt. Erzähl uns davon.
Ja, ich bin auf jeden Fall im Bereich der Filme in die Herr der Ringe-Spiele eingestiegen. Das erste Herr der Ringe-Spiel, das ich jemals gespielt habe, waren Die Gefährten, wo es ja dann noch keine direkte Filmumsetzung gab. Es gab nur dieses auf der Buchlizenz basierte Die Gefährten-Spiel, wo man mit Frodo oder Aragorn spielt und das so ein bisschen, also es extrem clunky war auf jeden Fall. Damit bin ich zu der Serie im Videospielbereich gekommen. Und komplett verloren habe ich mich in Herr der Ringe eigentlich zum ersten Mal mit Schlacht um Mittelerde 2. Das war wirklich das Strategiespiel, wo ich dann, also das, wo ich für RTS überhaupt eine ganz neue Liebe empfunden habe. Ich habe davor schon Sachen wie Age of Empires gespielt oder Warcraft 3. Aber Schlacht um Mittelerde 2 war halt das, was mich komplett gefangen gehalten hat. Ich habe da 100-mal auf Minas Tirith gekämpft, ich habe da 100-mal auf Helm's Klamm gekämpft, immer Horden von Gegnern abgewehrt, gar nicht mit dem Ziel zu gewinnen, weil ich bin furchtbar in RTS, also wirklich, ich bin nicht dafür gemacht, RTSs kompetitiv zu spielen. Deswegen habe ich einfach immer so lange ausgehalten, wie es geht. Aber da hatte ich Spaß dran, mir einfach anzugucken, wie diese gewaltigen Horden dann heranrücken. Und das andere Spiel, in Anführungszeichen, wo ich sehr viel Zeit investiert habe, war die Total War Mod Third Age Total War, was ja dann einfach genau diese Schlachtvision nochmal auf einer größeren Skala abgefeiert hat mit wirklich richtig großen Armeen. Das war auch etwas, was ich sehr, sehr genossen habe. Also ich mochte immer die großen Schlachten bei Herr der Ringe spielen. Aber was auch daran liegt, dass ich bin ja auch Rollenspiel-Fan, da gab es aber nicht so viel abseits von Herr der Ringe Online, was ich auch gespielt habe, nur nicht ganz so intensiv wie Sören.
Niemand hat das. Tillmann, komm, du brichst jetzt aber bestimmt die Lanze für Aragons Abenteuer auf der Nintendo Wii.
Leider nein. Fabiano hat mir jetzt schon einiges vorweggenommen, leider.
Unendlich.
Weil für mich sind auch die Spiele, die ich tatsächlich am liebsten gespielt habe, sind Schlacht um Mittelerde 2. Allerdings habe ich das ganz falsch gespielt, weil ich wollte das nicht als Echtzeitstrategiespiel spielen, sondern lieber eigentlich als Aufbauspiel. Ich habe mir Gondor als Fraktion geschnappt und mich einfach hinter Wellen verschanzt und dann ganz viele von den schönen Gebäuden gebaut und mir meine eigene Gondor-Stadt aufgebaut. Weil das gibt's halt leider nicht, ein Aufbauspiel. Deshalb habe ich das so gespielt. Aber ja, also Third Age war für mich auch ganz großartig, weil es auch einfach dieses Herr-der-Ringe-Feeling hatte, weil sie haben da auch ganz viele so kurze Filmausschnitte reingebracht, wo man zum Beispiel zum ersten Mal Minas Tirith entdeckt hat oder so mit dieser Musik und eben diesen Ausschnitten. Das hat eigentlich ganz toll dieses Herr-der-Ringe-Feeling vermittelt. Aber was jetzt noch nicht genannt wurde, was auch, glaube ich, zu den größten Herr-der-Ringe-Spielen gehört, was ich gespielt habe, ist natürlich Mordors Schatten. Dieses wo man einen untoten Waldläufer quasi spielt. Und ich muss sagen, das war ein gutes Spiel, aber es war für mich kein tolles Herr-der-Ringe-Spiel, weil es hat genau für mich das gefehlt, was ich an Third Age so toll finde, nämlich das Herr-der-Ringe-Feeling. Das hat das für mich überhaupt nicht rübergebracht. Mhm. Aber es war trotzdem ein cooles Spiel.
Sören hat schon enttäuscht den Kopf geschüttelt.
Ja, ich gehöre ja wirklich zu dieser sehr unleidlichen Hardcore-Fraktion, was so die Lore angeht, ne? Und ich werde wir werden nie auf Partys eingeladen, weil sobald irgendjemand sagt, dass ihm die und die Abänderung gefallen hat, gehen wir immer an die Decke. Und wenn ich dann so Mordors Schatten höre. Oh. Aber darf ich noch eine Gamester-Anekdote einschmeißen? Mir ist noch ein Spiel eingefallen, das auch wunderbar ist. Und das hat sogar, zumindest in meinem Fall, was mit der Gamester zu tun. Und zwar gab es ja noch das Action-Rollenspiel Die Rückkehr des Königs. Und auf einer Gamester DVD war es damals, glaube ich, schon, gab es dazu eine Demo. Ich hatte damals nicht genug Geld für die Vollversion und habe diese GameStar-DVD, auf der die Demo war, sogar aufgehoben. Ich glaube bis 2006 oder 2007 rum, weil ich immer wieder diese eine Demo, dieses eine Kapitel in Minas Tirith gespielt habe als Gandalf. Und das ist einfach ein fantastisches Spiel. Also sehr schön.
Das stimmt. Rückkehr des Königs muss ich auch nochmal mich für stark machen, weil das habe ich auch wirklich ohne Ende gespielt. Also das war richtig toll, sich da wirklich den Herrschern entgegenzustellen. Die auch richtig toller Koop-Modus. Das hat wirklich mega viel Spaß gemacht. Ich habe das vor ein paar Jahren nochmal probiert und war überrascht, wie sehr mich Kankra zur Schnecke gemacht hat. Also das war auch teilweise recht knüppelhart, ja.
Und das ist eigentlich ganz spannend, vor allem, weil ihr die Gandalf-Stelle erwähnt. Es gab ja auch in der Vergangenheit neben den ganzen klassischen Blockbustern mit so Dingen, die man erwarten würde bei Herr der Ringe, ne, große Schlachten, große Strategie, auch das Online-Rollenspiel ist irgendwie was, wo man sagt, klar, das ergibt Sinn einfach. Es gab auch immer mal wieder so kleinere Experimente, kleinere Rebellen, die irgendwie was anderes versucht haben. Tatsächlich Aragons Abenteuer. Ich sag das so, weil man die Wii immer nicht ernst nimmt. Aber von dem, was ich gesehen habe, ich habe mal kürzlich ein ganz fantastisches Video über die Geschichte der Herr der Ringe-Spiele gesehen. Und da wirkte das halt wirklich wie eigentlich eine ziemlich nette Idee, die natürlich dann an ein paar Sachen gescheitert ist. Primär daran, dass sie auf der Wii lief, wie vieles daran gescheitert ist. Aber es gab eigentlich auch mal ganz nette Ideen. Zum Beispiel, dass der Hobbit-Spiel, lange bevor der Hobbit nochmal eine Filmumsetzung bekommen hat, nämlich für die PlayStation 2-Ära damals, das auch eigentlich eine coole Idee hatte und mal so ein bisschen einen anderen Aspekt von der Herr-der-Ringe-Welt erforscht hat. Also es gab Experimente, aber sie waren gar nicht so breit gestreut, oder?
Nee, es gibt nicht so viel wirklich wilde Experimente zu Herr der Ringe. Ich meine, da waren so Sachen, wie Sören von meinte, diese eher Diablo-Likes auf dem Gameboy. Das war etwas wilder, aber sonst ist man meistens, mit Herr der Ringe hat man in etwa das bekommen, was man sich von der Reihe erwartet. Mit der großen Ausnahme, dass es im Rollenspielbereich, finde ich, irgendwie immer noch sehr hinterherhängt, verglichen damit, was eigentlich möglich gewesen wäre. Ich glaube, so gesehen war Mordors Schatten oder Schatten des Krieges ein überraschend exotisches Spiel für Herr der Ringe, weil es halt so ein seltsames Setting auch hatte. Es hat sich auf Mordor fokussiert. Es war ein Action-Adventure. Es war so Assassin's Creed-like. Es war sehr fantastisch in seiner Aufmachung. Man war ein untoter Waldläufer, der mit einem Geist verbunden war, mit Celebrimbor, dem Ringschmied, und dann da auch wirklich sehr viel Fanfiction eingebaut hat. Es gab sexy Kankra. Oh. Ja. Sexy Kanker. Ich werde das jetzt alles ausgraben, Sören. Du musst es ertragen.
Ja.
Ja, das war, glaub, das ist so, was den Inhalt angeht, glaube ich, der größte Exot im Bereich der Herr-der-Ringe-Spiele. Sonst sehr viel typische Sachen, die man erwarten würde. Was ich auch noch recht exotisch fand, war das dritte Zeitalter, weil das war so ein Final Fantasy-like, wo man mit rundenbasierten Kämpfen teilweise gegen das Auge Saurons kämpft, was komplett insane ist. Aber ja, auch solche Sachen wurden mal gemacht.
Ich glaube halt auch, die Lizenz schränkt ja auch ein bisschen ein, ne? Also um jetzt mal so diesen Faden schon mal Richtung Lizenz zurückzufinden, das ist halt, ne, klar, bei Star Wars könntest du jetzt auch sagen, ist es immer Science Fiction, aber Star Wars hat halt den Vorteil von diesen ganzen unzähligen Planeten, und wenn du halt einen hast, wenn du keinen Planeten hast, der für ein Aufbauspiel oder was auch immer taugt, dann erfindest du halt einen, ne? Der war schon immer da, dann gehört er plötzlich offiziell zum Kanon dazu und gut ist. Und bei Herr der Ringe hast du das halt nicht. Du hast Mittelerde, du hast letzten Endes eine gewisse Art von, ich will nicht sagen Genrebeschränkung, aber du kannst halt jetzt nicht einfach mal so einen coolen Shooter daraus machen, außer du feuerst mit feinem Bogen. Von daher, ja, es ist kein einfaches Feld für Exoten, sagen wir es mal so, ja, weil die Fans haben auch klare, siehe mich, haben halt auch klare Vorstellungen, was sie haben wollen, dann in Form eines Spiels.
Ich meine, einerseits ja, das ist eigentlich wirklich eine spannende Überleitung zu mehreren Themen, weil einerseits komplett richtig, dass Star Wars, ich denke jetzt an Reise nach Batuu, das Add-on für die Sims, was wirklich auch eine ganz fantastische Idee war, natürlich, ganz toll und überhaupt nicht nur Werbung für den neuen Bereich in Disney World, aber ganz super. Und ich bin da theoretisch bei dir. Auf der anderen Seite, ne, bietet die Welt von Herr der Ringe halt schon extrem viele alleine verschiedene Atmosphären. Also alleine, wenn man das Auenland vergleicht mit extrem düsteren Bereichen der Geschichte und der Welt. Und eigentlich könnte man so eine riesige Spanne von fast schon Horrorspielen im Herr-der-Ringe-Universum bis hin zu, was jetzt gemacht wird mit Tales of the Shire, Cozy Games im Auenland machen. Und dazwischen passiert auch noch einiges. Also es ist schon theoretisch eine große Spanne. Aber klar, ich glaube, dass dadurch, dass mit der Lizenz auch in der Vergangenheit sehr viel weniger gemacht wurde, vor allem sehr viel weniger, was die Lore erweitert hat im Vergleich zu Star Wars, sind die Fans da wahrscheinlich doch noch ein bisschen, ich will nicht sagen empfindlich, weil ich finde das nachvollziehbar, aber einfach ein bisschen sensibler eingestellt. Wie geht's dir denn mit Tillmann?
Also ich denke, ich habe eigentlich auch, mein erster Gedanke war eigentlich auch, dass Mittelerde eigentlich viel Raum für, was jetzt Genre zum Beispiel angeht. Man kann eigentlich sehr viel damit machen. Das zeigt jetzt zum Beispiel dieses Tales of the Shire, was ganz neu jetzt kam. Oder eben dann ein Survival-Spiel in den Ruinen von Moria, finde ich auch eine großartige Idee. Also ich finde eigentlich, es wird einfach zu wenig ausgenutzt, dieses Setting auf jeden Fall. Und man kann eben sowohl zum Beispiel diesen Abenteueraspekt, den man von den Filmen oder einfach von der Geschichte um Herr der Ringe hat, natürlich machen und daraus irgendwie ein Rollenspiel stricken oder irgendwas in der Art. Aber man kann eben auch zum Beispiel einfach nur ins Auenland gehen und da ein gemütliches Spiel daraus machen. Und eigentlich finde ich, es bietet sehr viel Raum.
Ja, und das ist tatsächlich jetzt wieder eine gute Überleitung zu dem Elefant im Raum, dem Gollum im Raum, nämlich Gollum. Weil wenn ich sage Horrorspiel und düstere Themen und mal was ganz anderes, hätte möglicherweise konjunktiv Gollum theoretisch mit Einschränkungen so eine Richtung gehen können, wenn sie denn das gemacht hätten. Hui, sehr komplizierter Konjunktiv, aber es war wirklich von Anfang an ein Spiel, was die Leute sehr interessiert hat, weil es einfach irgendwie ein Ausreißer und ein Rebell war. Und egal, ob die Leute das spannend und gut gefunden haben, die Idee, oder dachten, was für eine unfassbar dumme Idee, ich möchte nicht Gollum spielen in Herr der Ringe, alle waren interessiert, weil es war was ganz Neues. Und ich weiß, dass auch in der Redaktion, unabhängig davon, was es dann geworden ist und auch von dem, was man vorher gesehen hat, nur für die Idee, die Reaktionen auch sehr gemischt waren, sehr polarisiert haben. Ich weiß, dass du, Fabiano, eigentlich immer Fan von der grundsätzlichen Idee warst. Ich möchte dir keine Worte in den Mund legen, was das finale Produkt angeht. Aber die Idee mochtest du, oder?
Ja, ich glaube, wenn wir über Exoten im Herr der Ringe-Universum im Spielebereich sprechen, dann ist es tatsächlich, wie Tillmann auch sagt, etwas weniger eine Frage danach, welche Spielgenres sind da denkbar, weil das unfassbar viel denkbar. Also ich würde das auch alles spielen. Sobald da Herr der Ringe draufsteht und du machst mir irgendwie ein Spiel Richtung Heroes of Might and Magic, würde ich das spielen. Oder es irgendwie ein rundenbasiertes Strategiespiel würde ich spielen. Also ich glaube, da gibt's viele Möglichkeiten. Lustigerweise, ich habe kurz vorher ein Video gesehen über obskure Herr-der-Ringe-Spiele und habe eins gesehen, wo ich nicht ganz herausgefunden habe, ob das real ist oder das einfach nur ein Mockup ist oder ein Fan-Make. Aber es gab so ein Fighting-Game, so ein Herr-der-Ringe-Fighting-Game, irgendwie so ein uraltes, wo Frodo gegen Eowyn mit riesigen Brüsten kämpft. Und ich dachte mir so, das wirkt irgendwie falsch. Das wäre dann vielleicht eher der extrem exotische Bereich. Aber rein Genres traue ich dem Spiel, den Universum auch viel zu. Wo es exotisch wird, ist eben, wenn man die Perspektiven ein wenig shiftet. Also deshalb fand ich auch Gollum interessant, weil es ist eine ganz andere Perspektive. Man kann Mittelerde und das, was in Mittelerde passiert, aus verschiedenen Bereichen betrachten. Ich meine, es wäre auch mal wirklich interessant. Ich meine, Schatten des Krieges hat es ja sogar ein bisschen gemacht. Die Welt aus der Perspektive eines Orks, man war zwar kein Ork, aber man hat sehr viele Verbindungen zu Orks gehabt. Und Orks waren ja in Schatten des Krieges oft auch mehr als einfach nur Kanonenfutter, sondern du konntest dich ja mit ihnen verbünden, wirklich. Die waren dann auf deiner Seite und du hast etwas mehr über die Ork-Kultur erfahren. Also solche anderen Perspektiven, finde ich, sind so der exotischere Ansatz, den man finden kann. Und das haben sie bei Gollum versucht. Und ich glaube, gerade Stealth-Spiele finde ich sehr spannend und Gollum ist eine hochinteressante Figur. Deswegen ist der Weg, den sie da gehen wollten, finde ich ein nobler und einer, der viel Potenzial hatte. Was dann am Ende passiert ist, war natürlich eine Vollkatastrophe. Das stützt meine Argumentation nicht, dass die Idee eines Gollum-Spiels eigentlich eine gute war. Aber ich halte daran fest, dass wenn man es anders angegangen wäre und wenn da vielleicht auch die Entwicklungsumstände andere gewesen wären, dann hätte da Potenzial drin gesteckt, daraus ein cooles Spiel zu machen.
Sören, ich versuche deine Emotionen zu deuten. Du bist, dein Gesicht fährt gerade Achterbahn.
Nein, ich überhaupt nicht. Ich bin an sich eins Fabianos Meinung. Also Idee prima, Umsetzung nicht so prima.
Glaubt ihr denn, oder was glaubt ihr, inwiefern Gollum und dieser ganze Katastrophen-Release und auch Katastrophentourismus um Gollum, die ganzen Video-Compilations, die ganzen, oh, das ist das verbuggteste Spiel, was ich hier erlebt habe. Oh mein Gott, das war ein Vollpreistitel. Diese ganze Geschichte, die sich da so drum gesponnen hat online. Glaubt ihr, das hat der Marke Herr der Ringe für Spiele geschadet oder zumindest so ein bisschen diesem, man kann auch Experimente wagen im Herr der Ringe-Spiele-Universum geschadet?
Glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Leute das nicht als Versagen der Herr der Ringe-Lizenz wahrnehmen. Ich glaube, die Leute nehmen das als Versagen der deutschen Spieleindustrie wahr, ehrlich gesagt.
Leider,
also,
ja.
Ja, also im spezifischen Versagen von Daedalic, aber im größeren gesehen auch ein Versagen, was deutsche Spiele angeht. Das war, glaube ich, ein härterer Hit, den wir da bekommen haben als Mittelerde. Das, finde ich, muss man so offen sagen, weil das halt so ein großes, eben weil da Herr der Ringe drauf stand, muss man ja sagen, weil das da drauf stand auf der Packung Mittelerde, Herr der Ringe, hat es überhaupt diesen globalen Aufmerksamkeitsfaktor bekommen. Dann auch, dass Daedalic den Mund viel zu voll genommen hat. Da waren ja dann teilweise, wirklich wurde davon gesprochen, ja, das erste irgendwie richtig krasse Next-Gen-Spiel und PS5 und oh, wir haben hier die richtig krasse Next-Gen-Grafik. Da dachte ich so, wo habt ihr hier die Next-Gen-Grafik? Das sieht aus wie auf der PS3.
Und das haben die Leute schon gedacht bei der ersten Version, die sie gezeigt haben.
Ja, aber sie haben es die ganze Zeit als das Next-Gen-Herr-der-Ringe-Spiel beworben. Und ja, dann ist es halt das geworden, was es war. Und das tut einfach das hat Daedalics Entwicklungsbereich gekillt, wenn man so möchte. Und da werden die Leute eben sich eher dran erinnern, was für ein Quatsch die Deutschen da mit Herr-der-Ringe verzapft haben. Aber Herr-der-Ringe hat das, glaube ich, nicht geschadet.
Ja, ich glaube auch nicht. Ich glaube auch, die Fans können das differenzieren. Es gab vorher schon Gurken. Es wird jetzt auch in Zukunft Gurken geben. Das, glaube ich, kann man schon gut auseinanderhalten. Ich glaube, die Gründe sind dann so offensichtlich, woran es gelegen hat, das machst du dann nicht an der Marke fest.
Ja.
Sonst müsste Star Wars ja auch nach, wie hieß dieses Teres Käse-Spiel vor das müsste ja auch schon längst tot sein, weil das war ja auch Müll. Also.
Ja, gut, aber dass da die deutsche Spieleindustrie den Schlag kassiert hat, ist auch fair. Wir hätten es auch stoppen können, ehrlich gesagt. Also im Nachhinein denke ich mir auch, wir verdienen diesen Schlag als Kollektiv, weil wir hätten was tun können dagegen.
Auf den
wir
roten Knopf sehen. Drücken.
Ja, wir hätten es irgendwie aufhalten müssen.
Wie Saruman eine Armee aus Zehntausenden sammeln und vor die Mauern von Daedalic ziehen.
Vor das kleine Bürogebäude in Hamburg und sagen, Leute, Intervention, jetzt mal ehrlich. Ja, es ist halt wirklich, man muss irgendwie darüber lachen, weil es so eine absurde Geschichte ist und weil es so ein absurdes Spiel am Ende ist. Aber es ist eigentlich für viele Leute eine ziemlich tragische Geschichte gewesen. Haben wir ja auch schon zur Genüge drüber gesprochen. Im Endeffekt ist es trotzdem sehr, sehr schade, vor allem eben aus der Herr der Ringe Perspektive, weil es mal was Neues versuchen wollte und aus verschiedenen Gründen komplett gescheitert ist. Jetzt gibt es ja aber wieder ein bisschen Hoffnung, in Anführungszeichen, auch da polarisierende Meinungen, aber so sind Fandoms. Es gibt aber Hoffnung, nochmal was Neues zu probieren, nämlich durch die Serie, die Amazon-Serie Ringe der Macht, Staffel 1, wurde ja auch gemischt aufgefasst, weil da auch viel an der Lore so ein bisschen verändert wurde oder so ein bisschen frei interpretiert wurde. Jetzt steht Staffel 2 an und zumindest in Zahlen ist die Serie aktuell sehr erfolgreich. Das heißt, man könnte natürlich sagen, wenn die Serie sich das jetzt traut, wirklich im Grunde zum ersten Mal wirklich sich von der Tolkien-Lore ein bisschen wegzubewegen. Vielleicht trauen sich das Spiele in Zukunft auch und vielleicht ist das was Gutes. Ich frage den Lore-Master Sören zuerst.
Da kann ich jetzt nicht inhaltlich großartig was beisteuern, weil ich habe es schon gesagt, ich gehöre zu diesen. Ich bin jetzt nicht so ein richtiger Sturkopf, aber ich gehöre schon zu den Leuten, die sagen, bitte so wenig Änderungen wie möglich, bitte, oder wie nötig. Deswegen, ne, Staffel 1, ich habe in jeder Folge viele Sachen gefunden, die mir gefallen haben. Also es gab in jeder Folge immer positive Dinge, aber sobald es dann halt darum ging, dass irgendwie Gandalf vom Himmel fällt, wie so ein verwirrter alter Mann durch den Wald schlungert, oder ist als Beispiel. Ja. Aber jetzt nach 2 Jahren darf ich auch mal spoilern.
Das kann da vom Himmel fällt, ja.
Genau, und das ist halt, das sind so Dinge, wie gesagt, das eigentlich kann man natürlich argumentieren, Sören, hey komm, da geht die Welt nicht von unter. Ich glaube, es hat auch so einfach dann bei vielen Leuten wie mir so ein bisschen biografische Gründe. Ne? Wenn du halt wirklich seit, jetzt in meinem Fall, erstmal mit 10 Jahren gelesen das Buch und du bist dann damit aufgewachsen und es bleibt alles so, wie es ist. Gibt's ja schon das schöne gute Motto und deswegen, also da kann ich jetzt leider keine Lanze brechen für, ja komm, wir bewegen uns ein bisschen weg und dann haben wir tolle neue Spiele. Leider nicht. Sorry.
Es ist in Ordnung. Deswegen habe ich ja heute auch die große Runde aufgemacht, weil ihr vertretet, glaube ich, alle so ein bisschen auch einen gewissen Teil der Community und die sind alle fair. Ich habe das bei Dragon Age Origins, so generell bei der Dragon Age-Reihe. Ich sag immer, alles, was nicht Origins ist, ist für mich nicht Dragon Age. Da reden wir nicht drüber. Da bin ich genauso stur. Ich verstehe das. Tillmann, du als weltoffener, wenig sturer Mensch, was würdest du davon halten, wenn wir uns im Rahmen der Serie ein bisschen trauen, uns wegzubewegen?
Also, mir hat die Serie ja tatsächlich gefallen. Ich hatte Spaß daran, sie zu gucken. Und ich habe, glaube ich, auch viel Lore-Wissen im Kopf, weil ich die Bücher auch irgendwie viermal gelesen habe oder so. Aber ich kann das irgendwie als was Getrenntes sehen, was nicht natürlich loregetreu ist. Schon allein, dass die gesamte Geschichte einfach zusammengedampft ist, was eigentlich sich über hunderte Jahre hinweg erstreckt oder so. Es funktioniert natürlich nicht im Einklang mit der Lore, aber das kann für mich trotzdem als eigene Serie funktionieren, die für mich was von Herr der Ringe hat und bei mir dieses Herr der Ringe-Gefühl eben auslöst manchmal und die auch einfach Spaß macht. Und deshalb denke ich, dass das ein Spiel erst recht machen kann. Und das Ding ist ja, auch Shadow of Mordors Schatten ist ja nicht besonders loregetreu und es kann trotzdem mega erfolgreich sein. Also ich glaube, ein Spiel muss nicht loregetreu sein, um erfolgreich zu sein. Aber was ich auch interessant finde an der Serie ist auch, weil wir vorhin über Perspektivwechsel gesprochen haben, dass es ja auch mal an ein anderes Zeitalter einfach eröffnet und nicht alles im dritten Zeitalter und um Herr der Ringe und den Hobbit rum passiert, sondern mal ganz woanders. Und das finde ich auch noch ein tolles Potenzial von Herr der Ringe überhaupt, dass du ja noch diese extrem lange Vorgeschichte hast, wo du eigentlich noch größere Freiheiten hast, weil Tolkien da quasi nur so ein Geschichtswerk geschrieben hat, das ja aber jetzt nicht bei jedem Ereignis unheimlich in die Tiefe geht. Und da kann man eigentlich, glaube ich, viel daraus machen, wenn man möchte.
Ja, unbedingt. Ich weiß, Fabiano, für dich ist gerade dieses sich aus dem Zeitalter mal wegbewegen auch ein richtig spannender Punkt, oder?
Ja, es ist ein Punkt, den ich interessant finde. Ich verstehe, es gibt mehrere Gründe dafür, warum das in dieser Form gerade im Videospielbereich nicht passiert ist. Ein Grund dafür ist, dass tatsächlich Tolkiens Nachfolger da wirklich sehr genau drauf gucken, gerade was das Silmarillion angeht, dass es nicht in die falschen Hände gerät. Das ist, soweit ich weiß, immer noch unter Verschluss, was Lizenzvergaben angeht. Das liegt beim Tolkien Estate. Und da hat noch niemand irgendwie Großrechte dran verkauft, weil die Herr der Ringe und Hobbit-Rechte wurden ja dann noch in den 60er Jahren von Tolkien selbst dann abgegeben, woraus dann auch irgendwann die Filme entstanden sind und auf die jetzt auch Spiellizenzen zurückgehen. Aber das umfasst meistens eben der Herr der Ringe, der Hobbit und die Anhänge, wozu teilweise eben auch das zweite Zeitalter zählt, weshalb Amazon überhaupt was zum zweiten Zeitalter machen darf. Wobei sie auch teilweise ja auch schon Sachen aufgegriffen haben, die im ersten Zeitalter stattfinden. Also die ganze Geschichte mit dem segensreichen Land im Westen und Galadriel und ihrem Bruder und den Bäumen und das Licht und so weiter und so fort. Da wurden ja schon da Sachen angedeutet. Das heißt, es ist da auch wieder sehr unklar, was Amazon jetzt eigentlich machen darf und was nicht. Aber ich persönlich finde natürlich es sehr spannend, dass wir im Prinzip so einen riesigen Wulst aus Hintergrundgeschichten und Lore und auch konkreten Geschichten, die wirklich von A nach B durcherzählt sind. Natürlich nicht ganz so umfangreich wie der Herr der Ringe, aber Beren und Lucien ist ja auch eine, sag ich mal, eine vollendete Geschichte in verschiedenen Varianten, auch wenn sie existiert. Aber es ist eine Geschichte, die man erzählen kann, wo halt momentan noch niemand so wirklich Zugriff drauf hat. Aber dass es da so viel möglich einfach in diesem ganzen Zeitalter, im ersten Zeitalter, was da alles noch existiert hat, was da passiert ist, da sehe ich große Potenziale für Videospiele. Und ich bin sehr gespannt, ob das überhaupt noch irgendwann passiert, weil einerseits natürlich würde ich mich freuen, wenn es passiert. Andererseits würde das bedeuten, dass jetzt, nachdem Christopher Tolkien verstorben ist, der leider, die jetzigen Verwalter des Nachlasses damit etwas freigebiger umgehen, was einerseits gut sein kann, andererseits eben auch ja ein bisschen Sorge macht oder die Schleusen öffnen könnte. Auf der anderen Seite hat Tillmann ja recht, man kann Sachen auch entkoppeln. Also nur weil Die Ringe der Macht jetzt nicht die Serie ist, die alle vom Hocker haut, auch Unabhängig davon, ob es Herr der Ringe gut umgesetzt ist, auch sowas rein inhaltlich angeht, finde ich es jetzt nicht unbedingt die geilste Serie der Welt. Nur weil das existiert, wird dadurch ja meine Verbindung zu den Büchern und meine Verbindung zu den Filmen nicht getrübt. Also wenn ich das Gefühl von damals haben will, dann gucke ich halt der Herr der Ringe, die Gefährten bis Rückkehr des Königs und werde das immer noch genauso fühlen wie nach die Ringe der Macht. Aber trotzdem will man natürlich nicht, dass mit dieser Lizenz und dass mit dem Werk von Tolkien, dem diese Lizenz ja auch am Herzen gelegen hat, irgendwie Schindluder getrieben wird.
Ja.
Wie wär's denn mit einer, du hast eben mich drauf gebracht, ich hab einen Spielepitch. Eine Dating-Sim. Darin muss Luthien rumkriegen oder andersrum. Nein? Niemand? Okay. Aber ich gehe nachher bei den Publishern hausieren, das ist okay. Ich muss noch meine Quote erfüllen, auch in diesem Podcast. Ich muss noch mal da eine kurze Lanze für Herr der Ringe Online brechen, weil wir jetzt nämlich über die Lore reden, ja. Also, das Spiel hat natürlich, ne, das nimmt sich, erlaubt sich auch Ausnahmen. Ich meine, du kannst einen Kundigen spielen, wo du mit Feuerbällen rumschmeißen kannst. Das sind halt so Sachen, da muss sich die Lore dem Gameplay einfach mal beugen. Ich meine, das ist ein MMO. Aber alles, was so die Geschichten angeht in dem Spiel, es gibt ja jetzt tausende Quests, also 6.000, 7.000, was auch immer, es ist ja gigantisch groß. Ich habe in all den Jahren, in denen ich das Spiel jetzt spiele, selten, es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber höchst selten das Gefühl, dass auch da, wo die Entwickler mal Neuland betreten, also quasi sagen können, da haben wir eine Lücke, die können wir jetzt mit eigenen Ideen füllen, mit eigenen Geschichten füllen, da habe ich irgendwie im Vergleich zu jetzt hier Mordor, Schatten und Co. nie das Gefühl gehabt, das wäre jetzt nichts, was von Tolkien nicht auch kommen könnte. Ne? Also da ist nicht Kankra plötzlich so eine sexy Lady, sondern es sind halt immer, da gibt's ganz viele unzählige Beispiele dafür, wo ich gemerkt habe damals im Laufe der Jahre, hey, das fühlt sich auch für mich, obwohl ich weiß, dass es nicht dem Quellmaterial 1:1 genommen wurde, sondern erfunden wurde, fühlt sich's richtig an. Und das ist halt, wenn ich bei Spielen das Gefühl habe, da hat sich jemand die Vorlage zu Herzen genommen und ja, treibt es nicht zu weit. Ich glaube, da spreche ich dann auch für viele andere so Hardcore-Fans, dann sind wir natürlich auch bereit, sowas zu spielen. Das macht auch Spaß dann. Aber wenn man es halt zu weit treibt, naja, wie gesagt, ich weiß nicht, ich denke halt da immer an, auch wie Fabiano es angeschnitten hat, an Tolkien, was er dann sagen würde. Ne? Also wenn man es wirklich den Bogen überspannt, dann denke ich halt immer, ah, oh, der arme Mann.
Mhm. Wobei Peter Jackson selbst hat ja mal gesagt, dass Tolkien wahrscheinlich mit vielen Sachen aus den drei Filmen nicht einverstanden wäre und die sind ja universell geliebt.
Ne? Ja, aber sein Sohn, auch Christoph Tolkien, hat die Filme ja absolut nicht gemocht. Ne? Also das muss man auch sagen. Da sieht man ja, wie, ich sag mal, auch, ja, nicht engstirnig, aber wie stur diese Familie an sich ist, ne, wenn es dann halt um das Werk ihres Vaters, Opas oder was auch immer geht. Wobei ich glaube, die Enkel von Tolkien, die sind jetzt ja auch in diesem ganzen Lizenzwirrwarr drinne. Die sind ja, glaube ich, ein bisschen liberaler eingestellt, ne, was so das, ich gebe euch mal die Lizenz und da ihr könnt auch mal ein Spiel machen. Also ich glaube, das fängt jetzt auch in der Familie Tolkien an, so ein bisschen, die werden lockerer, glaube ich.
Die werden lockerer. Ja. Ich muss ein bisschen lachen über Peter Jackson, weil Peter Jackson ist der allergrößte Fanfiction-Schreiber, den es gibt für Herr der Ringe. Also die komplette Hobbit-Filmreihe war die allergrößte Peter Jackson-Fanfiction. Ach stimmt, ich glaube, das habe ich geträumt. Ja. Ach Gott, Gott sei Dank. Ich bin heute Morgen aufgewacht, hatte einen furchtbaren Traum.
Ja, ist die Hitze.
Oh je, okay, entschuldige. So, jetzt heizen wir direkt mal die Emotionen an und gehen nämlich mal zu der provokant gestellten Frage. Wir hauen gleich auf den Tisch. Ich mach's vielleicht nicht wegen Mikro, aber wir hauen metaphorisch auf den Tisch und fragen, wo sind denn jetzt die neuen Herr der Ringe Blockbuster-Spiele? Und zwar fragen wir das nach einer kurzen Werbung. Erfrischt jetzt euer Spielerlebnis mit TikTok. Ob mit Freunden teilen oder allein genießen, während ihr in eure liebste Spielwelt eintaucht und Schätze aus düsteren Dungeons erbeutet, mit TikTok habt ihr immer einen fruchtigen oder frischen Begleiter parat. Und auf der nächsten LAN seid ihr garantiert der Star, wenn ihr mit TikTok für frischen Geschmack und frische Ideen im Spiel sorgt. Stürzt euch mit TikTok frisch ins nächste Abenteuer und ganz nach dem Motto Fresh Mind, Fresh Play wünscht euch TikTok viel Erfolg im nächsten Game.
TikTok.
So, wie versprochen, provokante Frage. Ich habe zumindest auf meine Stuhllehne geboxt. Wo sind denn jetzt die neuen großen Herr der Ringe-Spiele-Blockbuster? Es kann doch nicht angehen. Ich habe schon gesagt, natürlich gab es Return to Moria, das gut ankam. Man kann da jetzt nicht viel dran aussetzen. Ihr mochtet es, glaube ich, auch alle drei. Und es ist ein gutes Spiel gewesen. Es hatte halt so viel von Valheim, so ein bisschen Survival. Man konnte es im Koop spielen. Es war ein bisschen gemütlich. Es war cool, dass Zwerge eine größere Rolle hatten. Alles supi. Aber es war halt am Ende so ein kleines, quasi Indie-Spiel. Es war halt so ein kleines Nischenspiel, was auch nicht jetzt besonders viel Budget hatte, nicht besonders viel Länge, nicht besonders viel Umfang. Es war einfach nett. Gollum, ja, weiß ich nicht, müssen wir mal, jetzt habe ich ja auch irgendwie, können wir jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Ist meine professionelle Meinung an der Stelle gewesen. Und Tales of the Shire haben wir hier schon ein paar Mal angerissen, wird ja eine Art Aufbauspiel, Cozy Game, so ein bisschen Simulation eben im Auenland, was eigentlich fantastisch ist, aber man sieht's allein schon an der Grafik, da steckt auch nicht das massige Budget dahinter. Wo sind denn jetzt die großen Spiele? Und warum zum Geier scheint sich irgendwie gerade keiner von den großen Publishern dafür zu interessieren? Zum Beispiel Ubisoft und EA, die gerade einfach komplett liebäugeln mit Star Wars und sagen, oh, Star Wars, du sexy kleine Lizenz, aber auf Herr der Ringe hat irgendwie keine Lust.
Ich glaube, bei Star Wars ist aktiv, dass da Disney dahinter steckt und die da das vorantreiben und eben auch, glaube ich, eine gewisse Erwartungshaltung daran haben, wie Disney-Spiele umgesetzt werden. Man hat das ja auch bei Marvel gesehen. Also Disney ist da sehr interessiert dran, dafür zu sorgen, dass ihre großen globalen Marken auch im Videospielbereich eben ankommen. Und ich glaube, bei Herr der Ringe steckt da nicht so irgendwie der ganz große Marken Kern dahinter, der irgendwie, also die Menschen in den Anzügen, die das in irgendeiner Form vorantreiben wollen. Ich meine, wir haben die Middle Earth Enterprises, die ja zu Embracer gehört hat und jetzt im Prinzip ein eigenständiges Unternehmen geworden ist, nachdem Embracer sich ja komplett zerfleischt hat. Und vielleicht kommt von denen da ein bisschen größerer Impuls, aber es ist eine schwierige Situation, weil halt Disney da eben da auch anders funktioniert als viele andere Organisationen, viele andere Unternehmen. Deswegen glaube ich, ist das ein Faktor, aber ein Stück weit frage ich mich halt auch einfach, warum da niemand auf Middle-Earth Enterprises zugeht, weil offensichtlich geht's ja, wenn Dedalic da hinkommen kann und sagen kann, ey, wir haben da eine richtig geile Idee für ein Gollum-Spiel mit viel zu wenig Budget und dann eben wäre auch hier, Weta, das ist ja Weta Workshop, also die Leute, die bei den Herr der Ringe Filmen die Special Effects und Kostüme und so etwas verantwortet haben, die haben ja ihre über einen Gaming-Bereich jetzt ein eigenes Studio, das eben an diesem Tales of the Shire-Spiel sitzt. Und klar, die haben das dann auch bekommen, aber da stand auch kein Budget hinter. Ich kann mir schon vorstellen, wenn Ubisoft oder EA oder andere große Entwickler da mal anklopfen würden. Ich meine, man muss auch überlegen, das Verrückte ist ja, zu Embracer gehörte ja auch Plyon, also ehemals Koch, und zu Plyon gehört Warhorse zum Beispiel, die machen Kingdom Come Deliverance. Man stelle sich vor, dass die mal irgendwas mit der Herr der Ringe Lizenz anfangen, weil die sitzen de facto im gleichen Haus. Da sind eigentlich Möglichkeiten da, aber noch passiert es aus verschiedensten Gründen nicht. Offenbar sieht man da nicht das Potenzial.
Ich glaube, du hast ja jetzt auch gerade die Anzugträger bei Disney schon mal erwähnt. Ich glaube, bei Star Wars ist es halt auch so, dass da bedingt sich halt das auch alles ein bisschen mehr. Das heißt, wenn Disney weiß, die haben jetzt ein großes Star Wars Spiel, alles, was ich jetzt nenne, gibt es zwar irgendwie auch bei Herr der Ringe, aber das ist halt, bei Star Wars hast du immer neue Filme, neue Serien, du hast du hast irgendwelche Bücher, du hast Actionfiguren, du hast Pop-Müsli-Marken, du hast alles. Also gefühlt, wenn du diese Marke mit guten, großen Blockbuster-Spielen also immer wieder vital hältst, profitierst du bei Star Wars in ganz großer Manier auch eben in anderen Bereichen. Und bei Herr der Ringe hast du halt, sag ich mal, das Problem halt, ne, da gibt's natürlich auch viel Merchandise und Co., aber du hast die Bücher, du hast die Filme. Und na klar, kannst dann trotzdem mal tolle große Spiele dazu geben, aber ich glaube, aus Sicht von Leuten, die halt da oben sitzen und sagen, okay, wir geben jetzt 100 Millionen für so ein Spiel aus, ich glaube, da fehlt vielleicht so der große Ansatz, weil die wissen jetzt im Vergleich zu Star Wars, da kommt eben nicht jetzt in ein paar Jahren Herr der Ringe Episode 5, Sauron schlägt zurück. Ja, und dann hast du halt, vielleicht haben die dann da oben in der Entscheider, auf der Entscheiderebene nicht so diesen Anreiz, weil die halt nicht dieses riesen Franchise haben, was sich wirklich in jeden kleinsten Bereich erstreckt. Ja,
ja, ich glaube, es ist auch das Potenzial zur Marvelisierung ist bei Herr der Ringe nicht so gegeben, wie Leute es bei Star Wars gesehen haben. Ja? Also dieses multimediale Storytelling, wir bauen jetzt hier eine Welt quasi auf und eine Geschichte, die sich immer fortsetzt und Rückbezüge in dem Videospiel findet man jetzt in Disneyland und Sachen in Disneyland findet man jetzt in die Sims und Sachen in die Sims treten dann wieder irgendwie in der nächsten Star Wars Serie auf und so weiter und so fort. Man hat ja ganz viele Verknüpfungen und Ansatzpunkte, die Leute vielleicht bei Herr der Ringe einfach nicht sehen. Du kannst aus der Geschichte von Tolkien super schwierig irgendeine Form von Marvel, also so ein übergreifendes Zelt stricken, das eben alles zusammenfasst und den Leuten das Gefühl gibt, dass hier gerade was Großes Zusammenhängendes passiert. Das ist halt extrem schwer bei Herr der Ringe umzusetzen. Das wird auch ein Grund sein, dass da die ganzen Anzugträger, die auf Entscheiderposition sitzen, schielen halt schon seit Jahren Richtung MCU und sehen sich das an und sagen, oh, guck dir an, was hier einfach passiert ist. Das müssen wir jetzt auch für Star Wars machen, das müssen wir für alles machen. Das müssen wir für King Kong und Godzilla machen. Alles muss in irgendeiner Form diesen seriellen Charakter haben. Und das scheinen sie bei Herr der Ringe weniger zu sehen, diese Möglichkeit.
Quintessenz dieses Podcasts, die Anzugträger sind an allem schuld. So, bis dann, danke fürs Reinhören.
Leute in Anzügen habe ich noch nie respektiert, nein, ja. Quatsch. Gibt Anzüge ganz toll, wenn ihr da draußen gerne Anzüge tragt, stehen euch bestimmt fantastisch. Aber ich meine, wenn ihr sagt, es ist schwieriger möglich, ich denke, es wäre möglich, aber wollen wir, das ist die Frage. Die richtige Antwort lautet natürlich nein. Gut. Danke fürs Zuhören. Ich habe keine Frage gestellt, weil die Antwort ist klar. Tillmann, auch du siehst aus, als wärst du völlig in Rage bei diesem Gedanken.
Jein. Also ich bin natürlich eben gesagt nicht so hardcore drauf wie Sören.
Ich mag, wie verängstigt du zu ihm rüberschaust.
Ich bin natürlich auch dafür, dass man respektvoll mit dem Quellenmaterial umgeht und also für mich ist so der perfekte Mittelweg wirklich die Filme, die natürlich auch Änderungen mit reingebracht haben, die aber auch Sinn ergeben haben für das Storytelling im Film und auch für eine modernere Version der ganzen Geschichte und so. Und natürlich ist die Gefahr, wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Gimli-Serie haben und dann nächstes Jahr den Gollum-Kurzfilm und was weiß ich, dass das dann irgendwie sehr beliebig wird und irgendwie seinen Charakter verliert dann auch. Und ist vielleicht nicht ideal, aber es wäre schön, wenn man das Ganze schon ein bisschen mehr aufgreift, weil es steckt halt doch unheimlich viel drin.
Mhm. Und das ist genau so ein bisschen das, was ihr alle drei schon meintet, ne? Dass eigentlich, man möchte auf der einen Seite nicht, dass Herr der Ringe zum neuen Star Wars oder zum neuen Marvel wird, was mittlerweile ja fast schon deckungsgleich eigentlich ist, sagt ihr völlig richtig. Aber auf der anderen Seite möchte man irgendwie einfach auch, dass die Marke nicht stirbt und dass Potenziale, die da sind, aufgegriffen werden. Und das ist dann jetzt die große Frage, was sind denn die größten Potenziale, die liegen gelassen werden? Ihr habt es eigentlich auch schon gesagt, das allergrößte offensichtliche Potenzial sind Rollenspiele, in denen man seine eigene Geschichte erlebt. Ja, Herr der Ringe Online bietet das ein Stück weit, ist aber natürlich auch, ja, sag ich mal, einfach ein Produkt, was jetzt mittlerweile nach so vielen Jahren nicht mehr die Massen anzieht. Es hat eine ultra treue Fanbase, aber es ist nicht so, dass die Leute sagen, wenn ich eine Herr-der-Ringe-Geschichte erleben möchte, dann kann ich einfach guten Gewissens Herr-der-Ringe online spielen. Also das ist ein riesiges Potenzial, was liegen gelassen wird, oder? Ich glaube, also ich weiß, dass ihr euch das auch alle wünscht und dass du, Fabiano, auch schon lange dafür advokierst. Ja, das, ja, absolut richtig, advokieren. Du bist lang schon Advokat für ein Rollenspiel mit eigenem Charakter, eigener Geschichte in der Herr-der-Ringe-Welt.
Ja, vor allem halt für ein Singleplayer-Rollenspiel. Man muss mal überlegen, diese ganzen Rollenspiele, die wir haben, da ist Fantasy wird ganz groß geschrieben, Dungeons & Dragons, das sind alles Dinge, die ihre Wurzeln irgendwo bei der Herr-der-Ringe haben, weil das halt Nerds waren, die auch die Bücher damals gelesen haben und ich dachte, oh mein Gott, was für eine tolle, fantastische Welt. Daraus wurde ja die moderne Fantasy geboren und trotzdem fehlt uns einfach so ein klassisches Oldschool-Rollenspiel im Herr-der-Ringe-Bereich. Baldur's Gate war jetzt das ganz große Beispiel, was letztes Jahr komplett durch die Decke gegangen ist. Sowas in diesem Sektor würde ich mir halt einfach mal wünschen. Also sowohl Oldschool-Rollenspiele, irgendwie Partyverwaltung, Leute haben eine tolle Geschichte erzählen, mit Menschen reden, die Welt entdecken, aber auch ein Open-World-Charakter der Marke Elder Scrolls finde ich einfach mal super schön, weil MMOs bieten das in irgendeiner Form. Herr der Ringe Online ist nicht komplett Open-World, weil es ja da auch die verschiedenen Bereiche gibt quasi, aber MMOs schrecken halt eben auch Leute wie mich eben auch nochmal dadurch ab, dass MMOs eine andere Atmosphäre haben, eine andere Spielbarkeit. Man spürt, dass überall die Mechaniken auch sehr auf Multiplayer ausgelegt sind. Man wird erschlagen teilweise mit Möglichkeiten und man hat nicht ganz dieses immersive Erlebnis, wie ich es mir eigentlich wünsche. Ich meine, Sören wird das vielleicht anders sehen, aber ich selber tue mich super schwer, mich in MMOs zu immersieren. Ich bin da immer so ein bisschen losgelöst von der Welt. Gerade weil ich weiß, dass nach mir der nächste Typ bei dem Questgeber anhält und genau die gleiche Sache macht. Deswegen hätte ich halt einfach mal wirklich Lust auf ein Mittelerde, das mir gehört. Also ein Mittelerde, das ich selber erkunden kann, wo meine Entscheidungen für sich stehen, wo ich was mache und die Welt sich vielleicht danach daran erinnert und dass die Welt irgendwie jetzt nicht groß verändert. Ich werde jetzt nicht Minas Tirith in die Luft jagen, aber wo die Welt dann doch in irgendeiner Form eben auf mich reagiert und ich dann eben wirklich eine Figur immersiv in dieser Welt bin, um Mittelerde zu erkunden, um Sachen zu finden. Dieser Elder Scrolls Faktor halt eben, ja, dieses klassische Open-World-Rollenspiel, wo du umherläufst und Sachen machst. Lustigerweise, die Gothic-Entwickler waren ja auch eine Zeit lang bei Embracer, bevor Piranha Bytes jetzt endgültig geschlossen wurde. Da hatten ja auch ein paar Leute die Hoffnung, man stelle sich vor, Piranha Bytes macht jetzt was zu Gothic, zu Herr der Ringe. Aber ja, das ist eine Hoffnung, die wir wahrscheinlich nicht mehr hegen dürfen.
Also bei persistenten Entscheidungen bin ich auch voll und ganz bei dir. Das ist halt das, was auch jetzt mich als Veteran, was mir natürlich in Herr der Ringe Online fehlt, was halt aus technischen Gründen natürlich nicht sehr viel möglich ist. Und auch mit dem Immersieren in solchen Fantasy-Welten oder in MMOs, auch da bin ich bei dir, da habe ich halt den Vorteil, du hast halt eine relativ Treue, wie Geraldine schon meinte, eine Treue, aber halt eben keine riesige Spielerzahl. Und da habe ich halt den Vorteil, wenn da halt 200 Leute bei mir auf dem Server sind, dann treffe ich die einmal im Monat. Dadurch habe ich halt nicht dieses WoW-Syndrom, dass dann halt jemand da vorne den Tiger irgendwie umknüppelt und danach kommt schon direkt der Nächste. Das hast du halt nicht mehr. Aber ist natürlich eher aus negativen Gründen und nicht aus positiven Gründen. Also von daher so ein Offline, also gerade so dieser Elder Scrolls-Ansatz als großer Elder Scrolls-Fan. So, wenn ich überlege, ich könnte einfach in Elder Scrolls-Manier da durch Mittelerde laufen, das hätte schon was, ja. Einfach, oder, also ich weiß nicht, einfach mal so, das sage ich jetzt als Lore-Anhänger, aber du hast mir jetzt auf die Idee gebracht, so Minas Tirith, so ähnlich wie in Fallout 3 in Megaton, so die Wahl zu haben. Naja, also ich würde vielleicht schon einmal gucken, wie das so aussieht. Ne? Aber okay.
Tilman, du hast vorhin auch so schön gesagt, man muss irgendwie einen Mittelweg finden. Das ist ja wirklich das Stichwort. Man muss einen Mittelweg finden von, okay, wir wollen nicht komplett die Herr-der-Ringe-Lore zerschießen. Wir wollen nicht, dass das neue Marvel wird und einfach jeder machen kann, was er will und einfach Free Real Estate und haben überhaupt nicht mehr unter Kontrolle, was mit dieser Lore passiert. Aber wir wollen gleichzeitig irgendwie mehr von der Welt, weil diese Welt hat so viel Potenzial außerhalb von dieser einen Geschichte oder sagen wir mal den 2-3 Geschichten, wenn man noch Hobbit etc. mit dazu nimmt. Aber meistens wird ja doch einfach die Hauptgeschichte der Bücher erzählt, diese eine Reise mit den immer gleichen Charakteren. Und ja, das ist eine fantastische Geschichte, aber diese Welt ist so reich, das ist so eine komplexe, reiche Welt mit so vielen Dingen, die noch überhaupt nicht erkundet wurden oder auch nicht aus allen Perspektiven erkundet wurden. Stichwort Perspektiven, was du meintest, Fabiano. Und wieder zurück zu dir, Tilman. Mein Gott, ich moderiere heute wirklich, als wären hier drin 40 Grad. Man könnte meinen, es ist ein heißer Tag. Aber Tilman, du hast gesagt Kompromiss. Und das finde ich den guten Punkt. Und ich glaube, dass so ein Rollenspiel an einem etwas anderen Ort, zu einer etwas anderen Zeit, mit komplett anderen Charakteren, genau der Kompromiss wäre, nach dem man da sucht, oder? Weil das auch die Hauptgeschichte dann nicht allzu sehr angreifen würde und trotzdem mehr aufmacht.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, also das klingt nach einer großartigen Idee für mich auch, weil ich finde auch nicht, dass man ja immer die großen, das ist ja was gerne gemacht wird in Spielen und was natürlich auch andersrum nicht so einfach ist, aber man muss meiner Meinung nach auch nicht immer die große Geschichte erzählen, wo es irgendwie um die Zerstörung, das Ende oder die Rettung der Welt geht, sondern man kann auch mal ein bisschen abseits des Weges so nach einer kleineren Sache suchen. Und klar, ich würde mir auch sowas wünschen eigentlich. Also sowas Skyrim-mäßig ist, einfach mal vielleicht was Neues sehen, wäre toll.
Ja, unbedingt. Gerade in Elder Scrolls, ne, da bin ich auch der größte Fan davon, einfach zu sagen, ich fand das ja immer total begeisternd zu wissen, dass im nächsten Teil ein neuer Teil von Tamriel gezeigt wird, von dem man vorher nur gehört hat. Mega fantastisch. Und genau das wäre halt, könnte man bei Herr der Ringe auch so fantastisch machen, ohne dass Leute, die sagen, boah, ich will eigentlich außerhalb der Originaltrilogie oder der Original-Lore von Tolkien überhaupt nichts sehen, die müssten sich davon gar nicht gestört fühlen, weil es irgendwie so weit weg vor der eigenen Haustür der Originalgeschichte passiert.
Ich meine, man stelle sich mal vor, muss man überlegen, das Mittelerde, was die meisten Leute aus den Filmen kennen, das ist ja auch nur irgendwie, keine Ahnung, 70% der Landmasse, die es eigentlich mal war, weil halt im Verlauf dieser Geschichte wirklich komplette Bereiche von Mittelerde einfach im Meer versunken sind. Und da sind ja ganz viele Städte, Orte, Teile der Welt, die wir noch nie gesehen haben. Ich würde ja schon ein Open-World-Rollenspiel reichen, indem ich nur im ersten Zeitalter den Teil von Mittelerde erkunde, der verschwunden ist, der gar nicht mehr existiert. Allein Numenor zu erkunden, solche Sachen. Es gibt so viele tolle Bereiche der Welt, die man einfach gerne mal ablaufen würde, die Städte sehen würde, die es damals gegeben hat. Die Kulturen, die es damals gegeben hat, einfach einen besseren Einblick darin zu haben, wie sah diese Welt aus. Da gibt es so viele Möglichkeiten, Leuten was komplett Neues zu zeigen, ganz unabhängig davon, wie die Geschichte in der Herr der Ringe verlaufen ist.
Gerade das erste Zeitalter würde sich da ja auch wirklich perfekt für anbieten. Ne? Also, weil jetzt Beleriand, also dieser eben von Vaviado erwähnte, so versunkene Teil, da gab's natürlich dann eben im Silmarillion, wenn man das so sich durchliest, dann gab's natürlich diesen Hauptkonflikt, aber so, das wäre eigentlich perfekt zu sagen, du hast halt deine Welt. Du, als Entwickler müsstest du dich dadurch eigentlich noch nicht mal lore-technisch irgendwie auf so ein heikles Gebiet begeben, weil du kannst halt sagen, hey, es ist eine Open World, mach was du willst, und dann müssen sie ja auch gar keine Geschichten erfinden, die irgendwie Hardcore-Fans wie mich auf die Barrikaden bringen müssten, sondern sie könnten sagen, hey, du bist halt einfach irgendein Dude oder eine Dudette und lauf halt los und mach halt deine eigene Geschichte, und das würde halt sich in Beleriand gut anbieten, ne? Weil es halt komplett neue Landstriche sind, du kannst die dann quasi auch wirklich so gestalten, dass sie sich mal wieder frisch anfühlen und nicht halt, du läufst jetzt halt zum fünften Mal durch Moria, irgendwann kennt man halt die Strecke auswendig dadurch. Das wäre eigentlich ziemlich cool, ziemlich viel Potenzial, ja.
Tja, also unser Fazit lautet, es muss was passieren. Aber es darf nicht Star Wars passieren.
Das Ding ist halt auch, was mich am meisten schockiert bei Star Wars, ist ja so ein bisschen, ich bin ein riesiger Star Wars-Fan. Also das war eine Zeit lang mein Leben. Ich war der Typ irgendwie, der auch sich mal einen Tag lang hingesetzt hat und alle 6 Filme damals noch am Stück durchgeguckt hat und wirklich versucht hat, alles zu spielen, was es gibt. Ich liebe Star Wars, und jetzt kommt ein neuer Trailer raus zu Skeleton Crew und ich denke mir so, ah ja, okay, gucke ich irgendwann mal diesen Trailer. Also Star Wars ist für mich so. Also klar, es gibt auch die Sachen, die mir richtig viel Spaß machen, Sachen wie Andor, und ein Grundinteresse ist immer da, gerade im Spielebereich, aber dieses Überangebot, der Markt ist so übersättigt mit Star Wars, der Markt ist so übersättigt mit Marvel, was Disney da abfeuert, ist halt für einen als Fan eine komische Erfahrung, weil man plötzlich merkt, Dinge in diesem Fandom sind mir egal, Teile in diesem Fandom sind nicht für mich, Sachen, die mir früher so wichtig sahen, lösen bei mir einfach nichts mehr aus. Und klar kann ich das trennen und weiß, okay, diese Sachen sind auch nicht für mich gemacht. Ich muss Skeleton Crew nicht gucken, um weiter Star Wars-Fan zu sein. Ich muss nicht der sein, der alles gesehen hat und alles gespielt hat von Star Wars, weil Star Wars so groß ist, dass ich mir da wirklich mittlerweile Cherry-Picking betreiben muss, damit es mir noch die Experience gibt, die ich als Star Wars-Fan gerne hätte. Und trotzdem ist man so ein bisschen wehmütig, wenn man darüber nachdenkt, dass sowas vielleicht auf Herr der Ringe zukommen könnte. Ich will nicht den Tag erleben, wo ein Herr der Ringe-Trailer kommt. Ich meine, ein bisschen habe ich schon erlebt, weil der Trailer zu Rings of Power 2 mich nicht so sehr interessiert hat, aber aus anderen Gründen. Es war nicht die Übersättigung, es war einfach nur dadurch, dass Rings of Power jetzt nicht, die erste Staffel nicht ganz das war, was mich komplett erfüllt hat. Aber wenn neuer Spiele-Trailer kommt, wenn ein Trailer für was anderes als Rings of Power kommen würde, jetzt hier Krieg, nee, auf Deutsch heißt es da irgendwie anders, Schlacht der Rohirrim, glaube ich, War of the Rohirrim, dieser Animationsfilm, der ins Kino kommen soll noch dieses Jahr, das hat mich auch mega interessiert. Also das finde ich auch spannend. Aber wenn das dann irgendwann so viel wird, dass man einfach so übersättigt ist, dass man das Gefühl hat, man kann sich vor Herr der Ringe nicht mehr retten, dann ist es so ein bisschen schade. Man verliert so ein Stück weit seine Passion. Man kann sie immer wieder wecken, wenn man eben die alten Sachen guckt, für die man sich damals fasziniert hat. Aber es ist ein trauriges Gefühl, einfach zu wissen, dass diese Leidenschaft ein Stück weit erstickt wird in purer Masse. Und ich glaube, es geht. Ich glaube, wir können beides haben. Ich glaube, wir können mehr Herr der Ringe haben und interessantere Herr der Ringe Sachen, ohne übersättigt zu werden. Dafür muss man halt eben hoffen, dass die Leute, die da das verantworten, Fingerspitzengefühl zeigen. Zumal ich ja auch beim Hobbit schon damals sehr absurd fand, dass es eine Geschichte ist, in der es, sag ich mal, die Baseline von der Hobbit ist immer, seid nicht gierig. Also Gier ist schlecht. Der Ring ist schlecht. Leute, die gierig sind, ruinieren unsere Welt. Und dann wurde der Hobbit ruiniert aus purer Gier. Aus purer Gier wurde daraus ein Dreiteiler gemacht, um noch mehr Geld zu scheffeln. Und deswegen ist für Herr der Ringe, finde ich, eigentlich so integral wichtig, dass man das Gefühl hat, die Leute, die Sachen machen, machen die auch aus Leidenschaft. Sie machen sie mit einem Verständnis für Tolkien, sie machen sie für ein Verständnis für die Welt, für die Atmosphäre. Die Tolkien-Atmosphäre ist was ganz Eigenständiges. Und sie machen das nicht nur, weil sie die Dollarzeichen im Auge haben, weil das ist so integral gegen das, wofür Tolkien eigentlich steht. Tolkien war nie jemand, der für grenzenlose Gier stand, sondern eher im Gegenteil.
Ich glaube, du kannst, und das ist mir noch eingefallen, wir hatten ja vorhin noch dieses so ein bisschen rausgestellt, dass du bei, im Vergleich zu Star Wars, hast du halt bei Herr der Ringe eher halt nicht so dieses große Zusammenhängende. Und ich glaube, das ist vielleicht aber auch eine Chance eigentlich für das Franchise mal wäre. Mir ist gerade nämlich eben eingefallen, als gutes Beispiel eigentlich, wie es Herr der Ringe machen könnte, ein bisschen mit Hogwarts Legacy. Und zwar zu sagen, so ein Event daraus zu machen. Also du hast so ein Eventspiel. Also dass du sagst, okay, es kommt zwar nicht so oft was zu Herr der Ringe, aber jetzt haben wir hier für dich die eierlegende Wollmilchsau. Das ist so das Große. Also dass du nicht auf ein Event in Filmform eines Films oder einer Serie wartest, sondern dass du aus dem Videospiel dein eigenes Herr der Ringe-Event machst. Das wäre ja. Halt vielleicht, weil Hogwarts Legacy hat sich dann ja wirklich, ne, war ja eigentlich, die haben geguckt, was wollen die Fans, und dann haben sie es gemacht und dann hat es verkauft und dann sollen es halt wie Herr der Ringe auch machen. Ja, genau. Das ist auf Quidditch. Aber ich glaube, das wäre halt noch so die Chance, ne? nicht zu warten, sondern halt wirklich zu sagen, wir machen jetzt halt unser eigenes Ding, unser eigenes Event für die Herr der Ringe-Nerds.
Also, was ich noch anmerken möchte dazu, ich weiß nicht, ob ich da allein dastehe mit diesem Gefühl, aber für mich hat halt Herr der Ringe im Gegensatz zu sowas wie Star Wars ein schlagendes Herz, und das ist wirklich der Herr der Ringe, die Bücher beziehungsweise die Filme, die zentrale Geschichte. Und ich glaube, es kann einfach, jedenfalls für mich, eigentlich nichts anderes wirklich daran hinkommen und das wirklich erreichen. Und ich will mir da, glaube ich, keine Illusionen machen, dass mich etwas so begeistern wird wie dieses Herzstück selber. Aber es kann trotzdem, glaube ich, was Gutes daraus entstehen. Aber ich glaube, man sollte sich vielleicht nicht, ja, zu sehr darauf hoffen.
Ja, denn Hoffnung ist ja auch was ganz Gefährliches. Ja. Nee, das ist schon richtig. Ihr habt das alle sehr schön zusammengefasst. Ich habe auch gerade gedacht, weil du meintest, Fabiano, dass in fähige Hände gegeben werden muss. Tillmann, wir haben ja kürzlich über Fallout London gesprochen und wie es mit Fallout Spin-Offs mal weitergehen könnte. Und da haben wir ja schon so fabuliert, wie krass das wäre, wenn einfach Larian ein Fallout Spin-Off wie New Vegas machen würde. Und jetzt haben wir auch schon gedacht, mein Gott, Larian so mit einer Herr-der-Ringe-Lizenz. Und ich find's gerade ein bisschen lustig, weil ich glaube, alle Leute wollen gerade Larian einfach ihre Lizenzen hinterher schmeißen und sagen, bitte macht irgendwas Kompetentes mit unserer Lizenz. Ihr habt doch was Gutes gemacht neulich. Ich glaube, die können sich gerade vor Lizenzangeboten gar nicht retten.
Das war, also Larian ist ja gerade der leuchtende Nordstern der Spieleindustrie, wo sich ganz viele Leute ein bisschen dran ausrichten, einfach auf die Art und Weise, wie Larian mit Baldur's Gate 3 umgegangen ist und mit den Sachen, die Sven Winkel auch immer sagt, wie sie ihren Prozess angehen, dass sie Inhaber geführt sind, dass sie nicht irgendwie komplett Spiele entwickeln mit den eigenen Investoren im Hinterkopf, sondern sie wirklich so, wie sie es sagen, kann natürlich auch ein Marketingstrategie sein von Larian, aber so, wie sie es sagen und man das eben auch in Baldur's Gate 3 merkt, wird da sehr viel mit den Fans und den Spielern im Kopf entwickelt, und das ist halt das, was sich eigentlich jeder Mensch wünscht, jeder Spielefan wünscht, und deswegen ist halt gerade das Bedürfnis hoch zu hoffen, dass mehr Studios wie Larian existieren würden und man im Gegenzug einfach sagt, Larian macht jetzt einfach alles. Larian macht jedes Spiel. Larian kriegt alle Lizenzen, die es gibt. Herr der Ringe und Star Wars und alles. Larian macht das jetzt nur noch allein, weil alle anderen fallen ja früher oder später immer von ihrem Thron herunter. Ja, aber es ist eine schöne Vorstellung. Aber wir brauchen auch die anderen Studios. Wir brauchen auch andere Leute, die da was reinstecken. Und wir haben es ja auch gesehen. Also wir haben gerade Hogwarts Legacy erwähnt. Es gibt auch andere Studios, die die Fans da wünschen, die Wünsche der Fans erfüllen können. Es ist so warm, wirklich. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen.
Ich weiß nicht, ob man es uns ansieht, aber wir schmelzen wirklich gerade aus dem Kern heraus.
Das ist fast so heiß wie im Schicksalsberg, aber auch nur fast.
Wirklich.
Ja. Doch, ja, annähernd.
Also ich bin gerade hier nebenbei dabei, ein paar Ringe zu schmieden, weil das Gold ist gerade eh flüssig.
Ja, also Spiegeleier braten ist für Anfänger. Wir können hier Ringe schmieden bei der Wärme, gar kein Problem. Ja, sei es nur als Drohung. Einfach Leuten in Zukunft zu sagen, wenn man das Gefühl hat, die können mit der Herr-der-Ringe-Lizenz gerade nicht gut umgehen, sagt man, uff, du, also wir können es auch, also wenn du da jetzt überfordert bist, wir können das auch Larian geben. Einfach nur so ein bisschen als Druck im Hintergrund. Ach schön. Danke euch für diese verbreitete Herr-der-Ringe-Liebe und für eure Analyse, wie es jetzt weitergehen muss, weil wir befinden uns in einem interessanten Limbus, habe ich gerade das Gefühl. Wir sind gespannt, was Staffel 2 mit der Marke auslösen wird, ob da die Popularität wieder hochschnellt, was auch die Lizenzen angeht, ob wieder mehr Leute Bock haben, was dazu zu entwickeln. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, danke, dass ihr euch das bei der Hitze angetan habt, ihr drei. Schön, dass ihr da wart. Und danke euch da draußen. Bei euch ist bestimmt auch gerade warm, außer ihr hört diesen Podcast viele Monate später an Weihnachten, ist auch in Ordnung. Aber bei euch ist bestimmt auch gerade warm. Danke fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr es am liebsten habt. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren, was ihr aktuell von Herr der Ringe haltet oder von der Vergangenheit oder der Zukunft. Ich lese immer sehr gespannt eure Kommentare. Und ich würde sagen, wir hören und sehen uns alle sehr bald wieder. Macht's gut.
Lebt wohl.
Ciao.
Ebene Wege.